Liebe Geschwister, die Mauer ist weg. Das eine Volk Gottes aus Juden und Heiden. Erinnert ihr euch noch an den Tag, an dem die Mauer fiel? Viele von euch werden sich nicht mehr daran erinnern, aber sie kennen die Geschichten vielleicht von ihren Eltern, die das erzählt haben, wie das war, als die Mauer fiel. Und bei mir ist es so, wenn ich Marie, Madeleine, Karl oder Justus davon erzähle, dann rollen mir die Tränen runter. Ich kann das nicht kontrollieren. Das ist so etwas Besonderes und das hat uns so damals ergriffen. Und da kommt für die Kinder dann so etwas rüber von dem, was damals an Stimmung im Lande war. Bei mir war das so, ich war in Holland, hatte mein letztes Schuljahr dort in einem Internat und ich lief zum Geschichtsunterricht und auf dem Weg zum Geschichtsunterricht kam mir ein Holländer entgegen, also einer meiner Mitschüler, und der sagte, Johann, the wall has come down. Johann, die Mauer ist gefallen. Und ich habe natürlich gedacht, das kann nur einer der vielen Scherze sein, die man so gemacht hat mit einem Deutschen. Da wurde mancher Deutscher, also mancher so deutschen Witz gemacht über mich als Ausländer im Nachbarland, war immer lustig und ich dachte, naja, das ist jetzt wieder einer dieser Witze, ja. Und dann am Abend saßen wir vor dem Fernseher im Gemeinschaftsraum und wir sahen die Bilder aus Berlin und wir konnten es nicht fassen, ja, dass die Mauer wirklich gefallen ist und dass die Mauer geöffnet war, die Menschen durchströmten und da strömten dann tatsächlich die Tränen, ja. Und sie tun es bis heute, also jetzt gerade nicht, aber es war einfach etwas Besonderes, unfassbare Freude. Und ich möchte euch heute mit dieser Predigt auch etwas in diese Freude hineinnehmen, weil die Mauer weg ist. Und zwar eine ganz andere Mauer, eine viel schlimmere Mauer, eine viel gefährlichere Mauer, noch gefährlicher, noch tödlicher als die Mauer, die unser Land einmal trennte. Und wir hören von dieser Mauer und wie sie fiel in Epheser 2. Wir machen also weiter im Epheserbrief, Kapitel 2, ab Vers 11. Darum denkt daran, dass ihr, die ihr von Geburt einst Heiden wart und Unbeschnittene genannt wurdet, von denen, die äußerlich beschnitten sind, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde, außerhalb des Bundes der Verheißung. Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan, das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt, euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Drei Punkte habe ich euch mitgebracht. Die Mauer ist weg, einst fern, jetzt nah. Die Mauer ist weg, einst zwei, jetzt eins. Und die Mauer ist weg, einst Fremde, jetzt Freunde. Kommen wir zum ersten Punkt. Die Mauer ist weg, einst fern, jetzt nah. Es fällt auf im zweiten Kapitel des Epheserbriefes, dass es immer wieder um dieses einst und jetzt geht. Fängt also schon im ersten Vers des zweiten Kapitels an, im dritten, im elften, im 13. Vers. Immer ist davon die Rede, es gibt ein Vorher und es gibt ein Nachher. Es gibt ein Einst und es gibt ein Jetzt. Einst wart ihr tot in euren Sünden, so heißt es im ersten Vers. Jetzt aber seid ihr aus Gnade gerettet. Und jetzt hier auch wieder einst und jetzt. Einst gehörtet ihr nicht zum Volk Gottes, jetzt aber gehört ihr dazu. Und ganz ähnlich haben wir es ja in unserem Land auch. Einst waren wir ja ein getrenntes Volk und jetzt sind wir ein Volk. Wir können uns zurückerinnern und sagen, ja, es ist etwas anders geworden, es ist etwas besser geworden. Einst trennte eine Mauer die Völker. So sagt Paulus es hier, darum denkt daran, dass ihr, die ihr von Geburt einst Heiden wart, hier steht wörtlich eigentlich Völker. Also wo Heiden steht, heißt es eigentlich Völker. Ihr wart die Völker. Wir sind ja hier in Ephesus, der Brief geht ja an die Gemeinde in Ephesus, das liegt in der heutigen Türkei. Da waren also zwar auch Juden in der Gemeinde, aber da waren viele Nicht-Juden in der Gemeinde. Darum sagt er hier, darum denkt daran, dass ihr in Ephesus, die ihr von Geburt einst Heiden aus den Völkern wart und Unbeschnittene genannt wurdet von denen, die äußerlich beschnitten sind. Und hier wird schon etwas deutlich von dieser Mauer, die durch die Völker geht. Die Juden haben sich selber als die Beschnittenen gesehen und die aus den Völkern waren die Nichtbeschnittenen. Ja, wie kam das jetzt? Ja, das liegt daran, dass Abraham von Gott den Auftrag bekommen hat, alle männlichen Nachkommen Abrahams sollten am achten Tag beschnitten werden. Und das machen die Juden bis heute. Und das unterscheidet sie natürlich von den Völkern, bei denen das nicht so war, die nicht nach dieser Ordnung lebten. Und deshalb haben die Juden zu den anderen gesagt, ja, ihr seid ja nur die Unbeschnittenen. Wir sind die Beschnittenen. Ihr seid nur die Unbeschnittenen. Und die Beschneidung war das Zeichen dafür, dass sie zu Gott gehören. Und dafür, dass ihr unbeschnitten seid, damit macht ihr deutlich, ihr gehört nicht zu Gott. Und da sieht man schon eine Mauer. Die einen gehören zu Gott, das sind die Beschnittenen. Und die Unbeschnittenen, alle anderen, sind nicht zu Gott gehörig. Ja, warum war es denn so schrecklich, auf der falschen Seite der Mauer zu stehen? Was war daran so schlimm? Wir kennen das mit der falschen Mauer aus unserer Geschichte auch. Ja, ärgerlich für die, die auf der anderen Seite waren. Und wenn man rüber wollte, war es gefährlich, man konnte erschossen werden. Sozusagen auf der falschen Seite der Mauer. Aber hier auch, wer auf der Seite Israels war, war auf der richtigen Seite der Mauer. Die anderen waren auf der falschen Seite der Mauer. Und das wird jetzt deutlich in dieser fünffachen Antwort von Paulus, warum es denn so schrecklich war, auf der falschen Seite der Mauer zu sein. Das lesen wir jetzt in Vers 12. Dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels, Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und ihr wart ohne Gott in der Welt. Er nennt also fünf Punkte, wo er sagt, das ist ein Problem. Wenn man das alles nicht hat, dann ist man auf der falschen Seite der Mauer und dann hat man ein dickes Problem, nämlich ein Problem mit Gott. Ihr wart ohne Christus. Ja, Israel hatte die herrlichsten Verheißungen im alten Bund, in den Schriften der Propheten. Ja, der Christus wird kommen, der Messias, der Retter, der euch retten wird, der wird kommen. Israel wusste davon, aber alle anderen Völker wussten das nicht und hatten auch keinen echten Zugang dazu. Das war das Erste, sie waren ohne Christus. Dann waren sie ohne Bürgerrecht in Israel. Hören wir mal auf ein Wort, das Gott zu seinem Volk Israel sagt in 2. Mose, also im Alten Testament, Kapitel 19, die Verse 5 bis 6, da heißt es, werdet ihr, also Israel, werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund, also meinen Vertrag, halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Ja, Israel hat eine besondere Stellung vor allen anderen Völkern der Erde. Und Gott sagt, ihr seid mein Eigentum, ihr gehört zu mir. Aber den anderen Völkern wird das hier nicht gesagt, sondern es wird Israel gesagt. Also ohne Bürgerrecht in Israel. Die anderen Völker, die Unbeschnittenen, die waren draußen. Und dann kommt gleich das Nächste. Ihr hattet keinen Anteil an den Verheißungen. Ja, Gott hat dem Volk Israel ganz wunderbare Zusagen gemacht, Versprechen, in denen er ihnen lauter gute Dinge sagt. Aber die Völker gehörten nicht dazu. Hier ein Beispiel, auch aus dem jetzt 5. Buch Mose, Kapitel 28, Verse 1 und 2. Wenn du nun, Israel, der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen wirst, werden über dich kommen alle diese Segnungen. Und sie werden dich treffen, weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorsam gewesen bist. Das wird nur Israel gesagt, aber nicht den anderen Völkern. Und da wird wieder deutlich, da ist eine Mauer zwischen Israel und allen anderen Völkern der Erde. Und dann ein viertes, ihr wart ohne Hoffnung. Daher hattet ihr keine Hoffnung. Gott sagt zu Israel in Jeremia 29, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Israel hat Zukunft und Hoffnung. Die israelische Nationalhymne, Hatikva, das heißt die Hoffnungshymne, die ist hier sozusagen in diesem Vers drin. Denn ich gebe euch Zukunft und Hoffnung, da steht im Hebräischen Hatikva, die Nationalhymne von Israel, die Hoffnungshymne. Israel ist ein Land, dem wurde die Hoffnung von Gott gewissermaßen eingraviert, in die DNA dieses Landes eingraviert, wird mit der Nationalhymne zum Ausdruck gebracht. Und wir ohne Hoffnung. Das ist die Situation der Völker, ohne Hoffnung. Und dann kommt ein fünftes, ihr wart ohne Gott in der Welt. Das heißt, Israel hatte einen Bund mit dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Aber alle anderen der Völker der Erde haben diesen Bund nicht mit dem lebendigen Gott gehabt. Und natürlich ist das eine Trennung. Das heißt, in Israel Hoffnung und eine Beziehung mit Gott, außerhalb Israel ein Leben ohne Gott. Hier steht im Griechischen Atheos. Sie waren sozusagen atheistisch. Ja, stimmt denn das? Die Völker um Israel herum hatten doch 1000 Götter. Aber Gott sagt nein. Sie sind ohne Gott, weil sie den lebendigen Gott nicht kennen. Du kannst 1000 Götter haben, aber wenn du nicht den lebendigen Gott kennst, der Himmel und Erde gemacht hat, dann bist du letztlich ohne Gott in der Welt. Und das ist die Hoffnungslosigkeit der Völker, das ist die Mauer, die die Völker von Israel trennt. Ihr hattet keine Hoffnung und ihr wart ohne Gott in der Welt. Und jetzt merken wir, wie schlimm diese Mauer ist. Wie schlimm diese Mauer gewesen ist, die Israel von den Völkern getrennt hat. Also wenn die Mauer in Berlin schon schlimm war, und sie war schlimm, wie viel schlimmer dann diese Mauer, die zwischen uns und Israel stand? Und jetzt sagt Paulus hier, diese Mauer ist weg. Die Mauer der Hoffnungslosigkeit und die Mauer der Gottlosigkeit ist weg. Ihr habt Zugang zu den Verheißungen Gottes. Das ist, was Paulus hier uns sagt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe geworden durch das Blut Christi. weil Jesus am Kreuz sein Blut vergossen hat, ist die Mauer weg. Wir dürfen auf einmal zu dem lebendigen Gott kommen. Wir sind nicht mehr ohne Christus, wie es hier hieß über die Menschen damals, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart. Durch das Blut, das Jesus vergossen hat, seid ihr heute mit Christus. Die Mauer ist durchbrochen. Und wir haben Zugang zu all dem, was hier steht. Wir haben Bürgerrecht Israels. Wir haben Zugang zum Bund der Verheißung, zu all den Segnungen Gottes. Wir haben Hoffnung und wir leben mit dem lebendigen Gott. Ist das nicht herrlich? Die Mauer ist weg. Einst fern, ganz weit weg, jetzt durch Jesus und durch das Blut, das er vergossen hat, sind wir ganz nah mit Gott in Verbindung gebracht. Jetzt kommt ein zweites. Die Mauer ist weg. Einst waren wir zwei und jetzt sind wir eins. Einst waren wir zwei, jetzt sind wir eins. Wir sind ein Volk. So hieß es damals, als 89 die Mauer fiel. Es war ein tiefes Sehnen da, dass diese beiden getrennten Hälften wieder zusammengefügt werden. Und wir merken das ja auch in den Völkern der Erde, dass wir doch eigentlich irgendwie alle eins sind. Da ist doch irgendwo in unsere DNA eingeschrieben eine Einheit. Wir sehen doch, dass alle Menschen eigentlich irgendwie eines Ursprungs sind, dass wir eigentlich alle gleich sind, dass wir eigentlich alle eine Einheit sein sollten, eine Familie sein sollten und merken doch, es ist nicht da. Wir haben diese Einheit nicht. Und Gott sagt jetzt, ich mache aus den beiden, also aus Israel auf der einen Seite und all den anderen Völkern der Erde mache ich eine Einheit. Die Mauer ist weg, 1:2, jetzt 1. Und da lesen wir weiter ab Vers 14. Denn er, Jesus, ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt, euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. Also hier ist jetzt von dieser Mauer die Rede. Man kann das auch mit Mauer übersetzen. Hier ist eine Trennwand, ein Zaun, den Jesus weggebrochen hat. Jesus hat den Zaun abgebrochen. Er hat die Mauer durchbrochen. Denn er, Jesus, ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun, die Mauer, abgebrochen hat. Ihm haben wir es zu verdanken, dass die Mauer weg ist. Und die Mauer ist zuerst einmal das Gesetz Gottes. Denn all die Ordnungen, die Israel halten musste, die haben so eine Mauer aufgerichtet zwischen Israel und den anderen Völkern. Denn Israel sollte sich an die Ordnungen Gottes halten. Sie haben das Gesetz gehalten und dadurch wurden sie anders als die anderen Völker. Also ein Beispiel ist, dass sie den Sabbat gehalten haben. Wir haben das eben von Heinz gehört, von den Adventisten. Die haben sich strikt an den Sabbat gehalten. Und alle anderen Völker kannten das so nicht. Daran wurde schon deutlich, die sind anders. Und dann haben sie sich beschneiden lassen, das mussten sie. Die sind anders. Alle anderen haben das so nicht gemacht. Dann mussten die bestimmte Opfer bringen, genau so wie Gott es angeordnet hat. Die sind anders. Sie durften nur reine Tiere essen, nicht unreine. Zum Beispiel keine Insekten, keine Würmer, die man irgendwie zu Mehl machen konnte, um sie dann zu essen. Durften sie nicht. Also kleiner Zeitbezug, ja. Also man muss allerdings sagen, 4 Heuschreckenarten durften sie essen. Aber alles andere an Würmern und Getier war absolut unrein. Das durfte ein Jude nicht anfassen und ist bis heute so. Ich habe mit einem Juden nochmal Kontakt gehabt, um ihn nochmal zu fragen. Und er hat mir das bestätigt und hat mir das Kapitel aus 3. Mose 11 genannt und hat gesagt, hier, da steht's, kannst du alles nachlesen. Also brauchst mich nicht dazu, um das herauszufinden. Lies es nach, dann weißt du, was wir heute machen. Und es ist bis heute so, dass ein Jude, wenn er streng ist, wenn er seinen Salat wäscht, dass er guckt, dass da kein Käfer drin ist. Weil er darf ja keinen Käfer und nichts an kleinen Getier essen, also wird der Käfer vorher rausgesammelt. Also so genau guckt man, dass man keine Insekten isst. Ja, und die Heiden, die haben all das gemacht. Und dann haben die Juden natürlich gesagt, die sind unrein. Mit denen wollen wir lieber keinen Kontakt haben. Das sind unreine Heiden. Wir sind die, die zu Gott gehören. Und wir sind heilig, wir sind besonders. Und natürlich auch so ein bisschen im Hinterkopf, wir sind besser. Das kam dann immer so ein bisschen natürlich mit durch oder so kam es zumindest bei den anderen an. Es gab im Tempel in Jerusalem bestimmte Vorhöfe, Vorhof der Frauen, Vorhof der Heiden und einen inneren Bezirk, wo nur jüdische Männer rein durften. Zwischen dem Vorhof der Heiden und den anderen Vorhöfen, wo nur Juden rein durften, war auch eine Trennwand und da waren große Marmorblöcke im Tempelbereich und auf diesen Marmorblöcken stand Folgendes, man hat 2 davon noch gefunden, eins liegt im Israel-Museum in Jerusalem, das andere in Istanbul, auch in einem archäologischen Museum. Da steht drauf, kein Fremder darf eintreten in das um das Heiligtum gehende Gitter und Gehege. Wer dabei ergriffen wird, wird sich selbst die Folge zuschreiben müssen, den Tod. Also wenn man in diesen heiligsten der heiligen Bezirke hineingegangen ist, als Germane aus Pferden oder von irgendwo anders, als Perser oder als Pole, wer auch immer, aus welchem Land, ja, wenn du im jüdischen Tempel da in diesen inneren Bereich gegangen bist, dann musstest du sterben. So heftig war das. Da war also eine Trennwand und das war letztlich aufgerichtet durch das Gesetz Gottes. Und jetzt ist aber Jesus gekommen und er hat das Gesetz komplett erfüllt, was Juden und Heiden niemals könnten. Jesus hat das Gesetz erfüllt und damit ist derjenige, der zu Jesus kommt, für den ist schon das ganze Gesetz erfüllt. Und auf diese Weise hat er das Gesetz weggenommen. Deswegen heißt es hier, denn Jesus ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft durch das Opfer seines Leibes. Hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache. Jetzt hat das Gesetz nicht mehr diese trennende Wirkung, weil du zu Jesus kommen kannst und weil der Jude auch zu Jesus kommen kann. Und dann werden die beiden durch Jesus zu einer Einheit zusammengefügt. Und das ist das Faszinierende. Jetzt ist die Mauer wirklich weg, die die Völker von Israel und damit von der Hoffnung getrennt hat. Und es ist ja auch eine tiefe Feindschaft zwischen den Juden und den Völkern der Erde dadurch entstanden. Man muss sich mal durch die Geschichte hindurch angucken, was den Juden alles angetan worden ist von den Heiden, von den Nationen. Das geht ja tief in die Geschichte hinein. Nehmen wir das Persische Reich. Da war der Haman, der kein Perser war, aber der hat die persische Regierung so beeinflusst, dass am Ende Folgendes passiert. Ich lese aus dem Esterbuch. Und Haman sprach zum König Ahasveros: Es gibt ein Volk, verstreut und abgesondert unter allen Völkern in allen Provinzen deines Königreiches. Und jetzt aufgepasst, ihr Gesetz ist anders als das aller Völker und sie tun nicht nach den Gesetzen des Königs. Es ziemt dem König nicht, sie gewähren zu lassen. Gefällt es dem König, so lasse er schreiben, dass man sie umbringe. So will ich 10.000 Zentner Silber darwegen in die Hand der Amtleute, dass man es bringe in die Schatzkammer des Königs. Da tat der König seinen Ring von der Hand und gab ihn Haman, dem Sohn Hammedatas, dem Agagiter, dem Feind der Juden. Also dieser Agagiter hat die Perser so beeinflusst, dass sie einen Hass auf die Juden bekommen haben. Und dann sollte ein großer Pogrom, alle Juden im Persischen Reich sollten vernichtet werden. Wir wissen, dass Gott eingegriffen hat. Und wir Deutschen, was haben wir mit den Juden gemacht? Vor wenigen Wochen haben wir den Tag der Befreiung von Auschwitz gedacht und haben uns daran erinnert. Und wir gehen nach Berlin und sehen das Holocaust-Denkmal und man fragt sich, wie konnte das geschehen, dass aus unserem Volk, dem Volk der Dichter und Denker, so ein Volk geworden ist, das die Juden so abgrundtief gehasst hat. Woher kommt der Hass Hamans? Woher kommt der Hass eines Hitlers? Woher kommt der Hass des Mullah-Regimes heute? Woher kommt der Hass der Palästinenser, die Juden angreifen und abstechen? Woher kommt das? Und man wird das nur verstehen können, wenn man in die Bibel schaut. Man wird das nur verstehen können, wenn man sieht, dass Israel Gottes auserwähltes Volk ist. Nur dann kann man das begreifen. Es ist nämlich im Grunde und im Tiefsten ein Hass gegen Gott, der da zum Ausdruck kommt. Das steht hinter all dem. Ohne die Bibel könnten wir das nicht verstehen, dass das Volk Israel immer wieder zur Zielscheibe des Hasses wird, durch die Geschichte hindurch, bis an den heutigen Tag. Und deshalb hilft da auch nur der Blick auf Jesus. Nur wenn du Jesus hast, findest du einen Frieden auch mit dem Volk Israel und einen Zugang zum Volk der Juden, den du ohne Jesus nie hättest. Das ist etwas ganz Besonderes. Jesus war Jude und sagt zu der Samariterin am Brunnen in Johannes 4, das Heil kommt aus den Juden. Du musst es bei Jesus suchen. Nur dort. Für Juden und für Heiden. Er reißt die Mauer weg. Und dann entsteht Friede. Deswegen heißt es hier, Jesus ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat. Und merken wir das nicht in unseren Beziehungen? Die Friedlosigkeit in unseren Gemeinden, die Friedlosigkeit in unserem Volk, in den Völkern, die Friedlosigkeit. Und wir merken, dass wir den Frieden immer nur wieder dann finden, wenn wir zu Jesus zurückkommen. Können meine Frau und ich ein Lied von singen. Wie schnell ist Streit da? Wie schnell baut man ein Gegeneinander auf? Und wir finden die Antwort immer nur wieder bei Jesus. Dass wir die Barrieren, die sich in uns aufbauen gegen den anderen, Jesus ist der Einzige, der uns hilft, wieder zum echten Frieden zu finden. Das ist so ein Segen. Durch das Blut Christi werden aus Zweien wieder eins. Herr Jesus, du siehst, dass ich ein falsches, böses Herz habe. Verändere dieses Herz. Ich bin so verkehrt. Ich brauche deine Hilfe. Verändere mich. Mach mich wieder eins mit meinem Bruder, mit meiner Schwester, mit meiner Ehefrau, mit meinem Nachbarn. Mach mich wieder eins. Und das gilt für uns, unsere Beziehung untereinander, in den Familien, in den Ehen, in den Gemeinden, in unserem Land und auch unter den Völkern. Ist das nicht ein besonderer Segen, wenn wir mal überlegen, wer hier alles in der Gemeinde ist, was unsere Hintergründe sind, aus welchen Völkern wir stammen? Ich weiß nicht, ob es Schwaben hier gibt. Ja, da geht's schon los, ne? Nein, aber aus Polen, aus Russland, aus Persien, die Iraner, aus der Türkei, aus der Ukraine, aus Deutschland und aus der Türkei habe ich schon genannt. Welche Nation habe ich jetzt vergessen? Wie bitte? Burundi, danke. Noch? Ist das nicht genial? Und wir sind Brüder und Schwestern. Und das ist möglich durch das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Wir sind eins geworden und waren vorher auseinander. Jetzt sind wir zusammengefügt durch das Blut Jesu. Das ist so genial. Die Mauer ist weg. So, jetzt kommen wir zu einem dritten. Die Mauer ist weg, einst Fremde, jetzt Freunde. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinandergefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Einst waren wir Fremde, jetzt sind wir Freunde. Welch ein Geschenk, dass aus Fremden, die sich vorher ganz fremd waren, auf einmal Freunde geworden sind, durch das, was Jesus getan hat. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht bist du hier und sagst, ich empfinde da noch eine Mauer, ich sehe da noch eine Mauer, ich habe den Eindruck, ich gehöre noch nicht ganz dazu. Und dann können wir dich nur von Herzen einladen und sagen, komm zu Jesus. Wenn du zu Jesus kommst und ihn bittest, dass er dich reinigt von all dem, was nicht in Ordnung ist, zwischen ihm und dir, dann nimmt Jesus das weg. Er hat dafür am Kreuz bezahlt. Und dann, wenn du zu Jesus kommst, dann merkst du, dass die Mauer auf einmal ein Loch bekommt und du kannst auf die andere Seite gehen und du bist da. Du gehörst zum Volk Gottes. Du gehörst zu dem lebendigen Gott. Du bist von einem Menschen ohne Hoffnung zu einem Menschen mit Hoffnung geworden. Vorher war Hoffnungslosigkeit, jetzt ist echte Hoffnung da, die über dieses Leben hinaus in das ewige Leben hineinreicht. Vorhin haben wir es mit der Band zusammen gesungen. Ewigkeit. Ewigkeit. Das ist das Ziel, was wir haben. Und das hat Jesus möglich gemacht, dadurch, dass er die Mauer weggerissen hat, auch für dich. Und dann werden wir gebaut auf einen Grund. Hier steht, wir sind gebaut auf den Grund der Apostel und der Propheten. Also das, was hier steht, wird dann zu einem ewigen Grund. Und Jesus sagt einmal, alles in der Welt wird vergehen, aber Gottes Wort bleibt. Und wenn dieses Wort auch in deinem Herzen ist, wirst auch du ewig bleiben. Und Jesus ist der Eckstein. Denn von Jesus wird im Alten Testament gesprochen, prophetisch, und im Neuen Testament wird gesagt, er ist gekommen, der Retter der Welt, der auch dein Retter sein will. Früher waren wir Fremde, jetzt sind wir Freunde. Hören wir mal auf dieses schöne Wort. Wir sind Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ich finde das so genial. Hausgenossen. Du darfst zu Gott ins Haus kommen. Du darfst die Tür aufmachen und Gott sagt, setz dich an diesen Tisch hier und iss. Du gehörst dazu. Und da ist nicht mehr so ein Marmorblock, auf dem steht, wenn du noch einen Schritt weiter machst, dann bist du des Todes. Nein, sondern Gott sagt, ich mache dir die Tür auf und du darfst reinkommen. Und das hat Jesus am Kreuz für dich vollbracht. Dadurch, dass er sein Blut vergossen hat, dadurch hat er nämlich die Sünde weggemacht und dadurch hast du jetzt auf einmal Zugang zu dem lebendigen Gott. Wir sind Gottes Hausgenossen. Die Mauer ist weg. Ist das nicht herrlich? Ich möchte noch ein paar kurze Schlussfolgerungen geben zum Schluss. Es gibt auch den Versuch, eine falsche Einheit und einen falschen Frieden zu schließen. Jesus sagt, ich bin der Friede, ich bin die Einheit, ich mache die Mauer weg. Es gibt heute weltweit Bestrebungen, alles zu einer Einheit zusammenzuführen. Es ist jetzt gerade in Abu Dhabi ein Haus der Religionen geöffnet worden, das Abrahamic Family House Project, also das Haus der abrahamischen Familie. Und da werden Muslime und Juden und Christen in einer großen Tempelanlage sozusagen zusammengeführt. Ist jetzt gerade eingeweiht worden und da kommt zum Ausdruck, wir wollen eine Einheit schaffen, aber an Jesus Christus vorbei. Das wird da zwar mit eingefügt und integriert, aber Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und wir haben alle durch einen Geist den Zugang zum Vater, so heißt es hier, Juden und Heiden und Menschen aus allen Völkern, auch Muslime, müssen zu Jesus kommen, um gerettet zu werden. Es gibt nicht drei verschiedene Wege, sondern nur den einen Weg. Also diese falsche Einheit, die will man heute schaffen, an Jesus vorbei. Und da müssen wir als Christen sagen, nein, wir bleiben auf dem Grund der Apostel und Propheten, wo Jesus der Eckstein ist. Und lassen uns von da nicht wegziehen. Das ist das eine. Das zweite ist Israel, das Verhältnis zu Israel. Man muss bei der Presse sehr aufpassen, wie schnell so ein falscher Zungenschlag gegen das Volk Israel reinkommt. Da müsst ihr mal wirklich drauf achten. Wir haben als Christen ein grundsätzlich positives Verhältnis zu dem jüdischen Volk und zu dem Volk Israel. Paulus sagt in Römer 11, Vers 20, seid nicht überheblich gegenüber Israel, sondern fürchtet euch. Muss ich das Kapitel mal genau anschauen. Und er sagt auch in Römer 11, ganz Israel wird gerettet werden. Man darf natürlich bestimmte Dinge, die eine Regierung macht, an Israel darf man schon kritisieren, ja. Aber wir haben ein grundsätzlich positives Verhältnis zum jüdischen Volk, weil es das auserwählte Volk Gottes ist und es eine besondere Verheißung hat. Es gibt ein Buch, das ich sehr empfehlen kann, von Carmen Matusek, Israel, mein Freund. Stimmen der Versöhnung aus der arabischen Welt. Ein super Buch. Und das zeigt, wie Menschen, die vorher einen tiefen Hass auf Israel hatten, durch die Begegnung mit Jesus Christus so verändert werden, dass sie ein positives Verhältnis zum Volk der Juden bekommen haben. Jesus macht es möglich. Und noch ein drittes. Heute denken viele, na, man darf den Juden nicht das Evangelium sagen. Weil die Christen haben so eine lange schreckliche Geschichte mit den Juden, deswegen müssen wir schweigen. Das ist genau falsch. Alles in dieser Richtung ist wirklich keine gute Entwicklung, denn wir haben den Auftrag, einander Jesus, den Messias, zu bezeugen. Die Juden haben den Auftrag, uns Jesus zu bringen und wir haben den Auftrag, ihnen Jesus zu bringen. Natürlich muss man das mit Fingerspitzengefühl machen. Natürlich muss man das mit viel Liebe machen. Natürlich muss man das machen, indem man Brücken baut. Aber zu sagen, wir dürfen den Juden nicht mehr das Evangelium von Jesus Christus sagen, damit würde man ihnen den Zugang zum Heil und zum Besten, was aus Israel je gekommen ist, zumauern. Aber die Mauer ist weg. Und deswegen haben wir auch den Auftrag, allen Menschen das Evangelium zu bringen. Egal, wer sie sind. Mit Liebe. Noch ist Zeit des Heils, noch ist Zeit der Gnade. Und deswegen wollen wir Jesus verkünden, allen Menschen. Wir schließen noch einmal mit dieser dreifachen Freude. Die Mauer ist weg. Einst waren wir fern, jetzt sind wir nah. Die Mauer ist weg, einst waren wir zwei, jetzt sind wir eins. Und einst waren wir Fremde, jetzt sind wir Freunde. Und ich wünsche es euch, dass ihr gleich in einen sonnigen Sonntag geht und dass diese Freude darüber, dass Jesus die Mauer weggerissen hat zwischen dir und Gott und zwischen dir und seinem Volk, dass diese Mauer weg ist und du dazugehören darfst, diese Freude, die soll mit dir gehen in diesen Tag und in die neue Woche. Lasst uns jetzt miteinander beten und unserem wunderbaren Herrn dafür danken. Wer möchte beginnen? Ich schließe mit dem Vater Unser dann mit euch zusammen. Wir erheben uns und beten gemeinsam. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir erheben uns zum Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Wir setzen uns noch einmal und hören auf das Nachspiel. Einen gesegneten Sonntag wünsche ich.